Steve ist aus dem Nichts sozusagen wie der Phönix aus der Asche auf der FIBO erstanden. Und
ich sah dementsprechend auch aus wie der Shadow neben den Open Guys.
Erfolg ist, macht sexy und Erfolg zieht an.
Wir hatten unlängst im Roundtable das Thema, wie man zur Pro-Card kommt.
Ich bin halt so ein Condition-Fan, aber für mich kann es eigentlich gar nicht hart genug sein.
Und ja, wie gesagt, wenn ich dann wieder da im Gange bin und das alles, dann bin ich schon der Meinung und bin ich auch optimistisch, dass ich da nochmal für 2027 angreifen könnte. Und dann bei den freshen Jungs nochmal auch für ein bisschen Ärger sorgen könnte, sag mal.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Doc Talk. Heute wieder mit einem Gast. Sascha ist da, der ist immer da. Und heute Premiere bei mir auf dem Kanal, Steve Bentin. Hallo Steve.
Hallo ihr Lieben. Hallo, grüß euch.
Und zum Wohl. Ja, erstmal super, dass das funktioniert hat, so kurzfristig. Und ich glaube, die Community ist hochgespannt, was es zu berichten gibt. Steve ist aus dem Nichts sozusagen wie der Phönix aus der Asche auf der FIBO erstanden und hat auf der Wettkampfbühne in der Open mitgemacht. Ich denke, nicht nur für mich war das eine Überraschung. Er hat das im Shadow-Mode vorbereitet. Vielleicht wollen wir damit gleich mal einsteigen. Steve,
ja.
Wie kam es dazu?
Ich sah dementsprechend auch aus wie der Shadow neben den Open Guys.
Der Schatten seiner selbst. Nee.
Ja, so schlimm war es jetzt nicht.
Nee. Das war ja so, leider hat die FIBO ja keine 212-Klasse hergegeben. Deswegen habe ich dann da den Start gemacht. Und ich wollte unbedingt mitmachen auf der FIBO. Vor heimischem Publikum, habe ich gedacht. Und ja, eigentlich, wie gesagt, natürlich so rein zeitgemäß hätte ich schon noch gerne weiter noch auf Season geführt und dann erst später dieses Jahr anvisiert vielleicht. Aber dann wäre ich immer mehr in der Versinkung verschwunden und habe mir dann diesen Wettkampf so gedacht, dort als gutes Comeback, guten Comeback-Wettkampf einzusteigen, sag ich mal, für die Saison.
Steve, was war dein letzter Wettkampf? Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, war 2022 in Prag, glaube ich.
Genau, der war's. Hast du gut in Erinnerung?
Das war der auch, tatsächlich.
Ja, wie gesagt.
4 Jahre her jetzt, dann praktisch.
Drei, oder? Also, mein Freund Paddy hat es ausgerechnet, irgendwie was 1000 Tage und so weiter, irgendwie. 1000 Tage. Ja,
wahrscheinlich 3,5 Jahr, sowas. Dann war es 23. Tage. 23 waren wir. Warst du im Hilton damals oder warst du schon auf der Expo damals, als du letztes Mal da warst?
Nee, 23 war das schlechte Jahr, was ich hatte da. Ende 22 praktisch so. Dann hast du ja 23 dann ausfallen lassen. 24, ja. 25. Jetzt haben wir 26.
Ja.
Also drei Jahre.
Ne? 3,5 Jahre, ja. Stimmt, also du warst 23 gar nicht in Prag. Du warst mit beim Frühstück bei der Expo, 22. Beim Hilton noch, 22. Ich kann mich
erinnern. Ja, beim Hilton war ganz geil eigentlich.
War schon schön. Ja.
War schon herrlich.
Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Auf jeden Fall.
Ja.
Warst du dann lange Zeit nicht auf der Bildfläche und nicht nur nicht auf der Wettkampfbühne, sondern ich habe dich auch bei Social Media, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Da hast du dir eine Auszeit genommen oder was war da los?
Gerade die letzten 3 Monate habe ich extra mich bewusst zurückgezogen, um dann mehr so den Überraschungseffekt so darzustellen zu wollen, so mäßig so. Ja, ja. Vorher musste ich das ja noch ein bisschen machen, auch wegen der Sponsoren, die ich noch hatte. Da lief dann noch ein bisschen was und der Vertrag ist ja dann so ausgelaufen. Und dann, ja, dann habe ich, wie gesagt, so, ja, Januar, Februar, März, glaube ich, gar nicht viel Instagram gemacht oder so. YouTube ja sowieso nicht. Das war ja dann schon so, dass mein Kanal damals auch schon der erste gute Kanal da weggenommen worden ist. Ja, da habe ich auch so komische Verdächte, warum das passiert ist. Aber ja, das wäre ein anderes Thema.
Magst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen oder willst du das lieber noch nicht besprechen?
Naja, wie gesagt, ich hatte auf einmal letztes Jahr in 2025 war es so, dass mein YouTube-Kanal, mein damaliger mit über 80.000 Followern, plötzlich gelöscht wurde. Da YouTube mit so irgendwelchen Spirenzchen da um die Ecke kam, dass da irgendwas nicht in Ordnung wäre. Und da schätze ich mal, da wird irgendwie was, einer da, wie heißt das, so ein Trojaner oder irgendwie, oder einer hat was auszustehen, also, oder irgendwas da, von früheren Leuten, die da in den Account rein konnten, vielleicht da hat einer was
So vermute ich mal. Weißt du? Sowas denke ich mal. Und, naja, jedenfalls,
ja, dann du musst es ja bewusst löschen. Und ich gehe mal davon aus, dass du bei Google wahrscheinlich diverse Sicherheitsabfragen noch hast.
Ja, also ich konnte da noch, ja, ich bin da noch mal mit Anwalt noch mal bei.
Das war der erste Account, den du hattest. Aber
genau, der
erste. Du.
Sag was?
Und jetzt hast du aber wieder einen Account, oder? Habe ich nicht heute was gesehen?
Ja.
Ja,
neun Mal. Wie gesagt, der Account war ja dann weg so und dann habe ich jetzt kurz vor der FIBO-Meisterschaft mit einem anderen Kollegen, den ich früher kannte von Smileblocks noch, einen neuen Steve Bantin-Account gemacht, den aber er sozusagen als Admin hatte und er das erstmal und wir unter Männern so, wie ich das noch kenne, so, das Thema wird ja auch heute sein, alte Schule, alte Zeiten, so wie ich das noch kenne, mit ohne, also einfach besprechen und sagen, jeder einmal ein Wort. Und ja, das war dann dementsprechend nicht so nachher. Also der hat dann den Wort nicht mehr so an Stand jetzt gehalten. Ja, und da, wie gesagt, da haben wir gesagt, pass auf, wir machen YouTube zusammen und 50-50 mäßig da, was da so reinkommen würde. Der hat den Kanal dann erstmal auf seinen Nacken angemeldet und jetzt wollte er verschwinden mit den Zugangsdaten sozusagen. Weil ich dann sagte, wir beide, das matcht nicht so richtig, wir kommen nicht so aufeinander. Der hat irgendwie so, er hatte ein bisschen andere Vorstellungen. Er wollte ganz utopisch weit hinaus und wollte dann auch noch mein Papa spielen und mein Manager und mein Chef. Hm. Und das funktionierte dann nicht ganz so mit mir. Dann habe ich gesagt, du, bevor wir uns hier das, also wir sind ein bisschen wie in so einer Beziehung mit einer Frau. Wenn du da dann halt so eine Frau hast, die nicht möchte, also da muss ja auch einer muss ja das Alpha-Tier sein und einer oder beide müssen auf Augenhöhe, also wir hatten ja eigentlich vor, auf Augenhöhe beide gleichwertig unsere Beziehung zu halten und er wollte gerne das Alpha-Tier spielen und dann habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren, weil ich bin auch so ein Alpha-Typ und im Endeffekt ist es ja auch mein Kanal und ich bin derjenige, der zum Schluss einfach sagt, was da veröffentlicht wird und ich halte ja meinen Kopf hin. Und er hat dann auch mal, wie gesagt, da Videos teilweise veröffentlicht, einfach über meinen Kopf hinweg, ohne das mit mir zu besprechen und so, weißt du. Und das ging dann nicht. Und dann waren wir schon aneinander geraten. Und dann habe ich gesagt, bevor das nochmal passiert, trennen wir uns. Und dann hat er angefangen zu ticken wie so eine Frau. Und so sagte, nee, das macht er nicht. Dann haut er ab. Dann will er den Kanal löschen. Und hat mir dann gedroht, mäßig so. Und ja. Und dann habe ich gesagt, dann egal, dann mache ich halt nochmal einen neuen jetzt. Und der ist jetzt heute rausgekommen, der neue. So ist es gemacht.
Ja, für alle, die zuschauen, der neue ist natürlich als Collab hier mit bei diesem Video. Das heißt, ihr könnt diese Videofolge hier, diese Podcast-Folge, nicht nur bei Sascha und mir hören, sondern auch auf dem neuen Kanal von Steve. Der da lautet Steve-Bentin-IFBB. Lasst ein Abo da und
genau.
Dann hat Steve gleich wieder eine gute Zuhörerschaft, eine bessere als je zuvor, denke ich.
Genau, du bist ja auf dem, wenn die von uns kommen, auf jeden Fall.
Genau, Mike, du bist auf dem Laufenden.
Ja. Genau, Steve, kannst du, willst du was?
Ja.
Willst du kurz was zum Thema Sponsoren vielleicht noch sagen? Bist du aktuell komplett ohne Sponsoren oder hast du nur in Teilbereichen oder Kooperationspartner? Heute ist es ja, also wir legen ja immer relativ viel Wert drauf, dass wir sagen Kooperationspartner, weil das ja nichts ist ohne Gegenleistung, also du kriegst ja heute nicht mehr Geld dafür, dass du Profi bist, sondern heute bekommst du, vielleicht kriegst du Geld dafür, dass du halt Umsatz bringst oder machst Content oder machst idealerweise Content, Umsatz und also im Prinzip Reichweite. Wie bist du aktuell aufgestellt? Bist du jetzt komplett kooperationspartnerfrei sozusagen?
Ja.
Oder wie ist die Situation derzeit?
Ja, also komplett, also wie gesagt, ich war ja noch bei der Firma Smileblocks Neosubs zuletzt und die Partnerschaft oder Kooperation ist jetzt im März genau letzten Monat geendet sozusagen. Ja, also ich wäre noch zu haben und für den einen oder anderen, der sich interessenshalber meldet. Also ein paar, haben sich schon einige gemeldet jetzt, ein paar. Ne? Also es war schon actionreich jetzt nach der FIBO, nachdem wieder Postfach jetzt hat sich gefüllt bei Instagram und WhatsApp und so mäßig, da kommt jetzt schon was bei rum. Ob es Sponsoren sind, Frauen, Männer und so, die Anfragen stellen dann und so, weißt du, das kommt dann. Also Erfolg ist, macht sexy und Erfolg zieht an. So, würde ich mal so sagen.
Also immer so, ja.
Also das, wenn man von sechs Leuten Sechster wird, das ist immer gut, weißt du?
Ja. Ja.
Steve, ich würde gerne mal mit einem Thema anfangen, weil wir ja gesagt hatten, alte Schule, früher, heute. Wir hatten unlängst im Roundtable das Thema, wie man zur Pro-Card kommt. Daraus sind ein paar Reels entstanden. Die sind auch ziemlich viral gegangen mit einer sehr kontroversen Kommentarspalte zum Thema, war es früher leichter? Ist es heute total einfach, eine Pro-Card zu bekommen? Du hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2011 deine Pro-Card auf einer deutschen Meisterschaft vom DBFV bekommen. Kannst du mal schildern aus deiner Erinnerung, wie das damals so insgesamt jetzt nicht nur für dich war, wenn man Profi in der IFBB werden wollte, was musste man da machen und wie wahrscheinlich war es, dass man so eine Pro-Card kriegt?
Naja, ich war ja damals eigentlich auch schon noch ein Einzelfall, sag ich mal so. Es war ja nur ich noch mal damals, der da herausgestochen ist, noch so diese extra, also normalerweise war es ja, ich kenn's noch da so aus, ganz früh aus den Zeiten war es ja bei der, du bist dann deutscher Meister geworden, dann durftest du da zu der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft und da musstest du die Kriterien erfüllen, dass du einen Top 3 oder Top 5 Platz erfüllen und dann durftest du die Pro-Karte beantragen. Also bei der Weltmeisterschaft Top 3, glaube ich, musstest du schaffen. Und dann durftest du dort bei dem Verband damals, der damalige IFBB, durftest du dann die Profikarte beantragen. Aber die haben das eben auch manchmal so gemacht, ob das der Markus Rühl hatte das damals auch, die Profikarte auch bei der deutschen Meisterschaft und der Ronny Rockel hatte das auch, dass er als deutscher Meister auch das die Ausnahme war, dass er die Profikarte als Gesamt, also der Gesamtsieger der deutschen Meisterschaft erhielt dann auch schon die Profikarte. Und das war damals bei der internationale deutsche Meisterschaft im Herbst, wurde das dann bei dieser Meisterschaft auch so ausgeschrieben. Und das war dann auch da der Grund, warum ich dann unbedingt da mitgemacht hatte dann auch oder mich dann unbedingt vorbereitet hatte. Ja, und dann habe ich das Ding gewonnen. Da war ich
glaub,
der
bei Markus. Markus war nicht mal Gesamtsieger. Ich glaube, genau, die Markus, haben damals, die haben ihm für die genau. für den schwersten ja. Sieger haben sie da die Pro-Card ausgegeben und haben dann aber gesagt, die würden ein komisches Zeichen setzen für einen Amateursport, wenn der jetzt den Gesamtsieg machen würde, ist der leichtere Athlet Gesamtsieger geworden. Das war auch lustig. Ja, aber jetzt in der Rückschau, die meisten, die das jetzt bei uns verfolgt haben, die sind wahrscheinlich zu der Zeit so jung gewesen, die haben Bodybuilding nicht verfolgt. Du bist, glaube ich, Baujahr 82, ich bin Baujahr 84 und Sascha ist 83.
Ja.
Wir sind also alle schon ziemlich alt, die wir hier sitzen. Ja, ja. Wir hatten uns auch darüber unterhalten. Meine letzte richtige FIBO war dann, bevor ich dann wieder mal da war, 2011. Steve, da hatten wir uns sogar getroffen, aber du wirst dich nicht daran erinnern, das war noch in Essen. Das war ja dann genau das Jahr, in dem du die großen Siege davongetragen hast. Mhm. Wenn du so zurückschaust und das vergleichst mit heute, mit diesem ganzen Profitum oder Nicht-Profitum, wie schätzt du generell ein, ist es heute erstrebenswert, als junger, aufstrebender Wettkampfathlet die Pro-Card anzupeilen? Was wäre deine Strategie, wenn du nicht schon IFBB-Pro wärst?
Naja, heute, was sich ja auf jeden Fall geändert hat, habe ich auch letztens irgendwo anders thematisiert. Damals, obwohl 2011 war es schon so, dass es auch lukrativ, wenn du Profi geworden bist oder wie ich warst. Ich hatte ja damals dann schon den Sponsorvertrag gleich bekommen bei Allstars damals, der Firma. Die war dann damals gerade so am obersten, also zu der Zeit war ja Allstars und war ja weiter so die Marken, die so so die obersten waren und die auch so die meisten Athleten dann gesponsert hatten. Da konnte man dann schon ein bisschen was ein bisschen Förderung erwarten, aber das hat noch gar nichts mit dem zu vergleichen, was heute natürlich da ist. Oder überhaupt mit dieser Coaching-Geschichte, damals gab es ja alles nicht. Heute würde ich das mal so vergleichen. Heute möchte das ja wie jeder Profi werden auch und um sich ein bisschen auf Instagram damit zu rüsten und zu sagen, ich kenne mich aus, ich bin ein Guter und ich bin hab eine Qualifikation sozusagen, weil sonst hat ja unser Sport ist ja so, oder als Coach mittlerweile brauchst du ja keine keine drei Jahre Lehrjahre oder irgendwie einen Führerschein machen oder weiß, also man braucht ja. ja nicht irgendwie, das ist auch mal, was ich manchmal auch so sage. Zu manchen sage ich dann immer so, wenn du in Flieger steigst, gehst du da zu jemandem, der gerade den ersten, zweiten Flug fliegt, lieber steigst du da bei einem ein in eine Boeing oder lieber bei jemandem, der schon 10.000 Flüge hinter sich hat, so, ne? Das ist ja dann so mein Reden immer so ein bisschen. Und das ist ja heutzutage, wie gesagt, da stammten ja die Coaches aus den, die jungen oder die neuen, so aus der, jeder, der mal ein, zwei Wettkämpfe gemacht hat, macht dann einen Coach. Und wie der Heiko Kalbach sozusagen fliegt, da will dann der Pinguin dem Adler das Fliegen beibringen oder wie das heißt, so schön und so irgendwie sowas. Das ist ja so. Und da, wie gesagt, denke ich mal so, das ist auch zum einen die Motivation, sich dann da die Profikarte zu holen. Und eben auch ein bisschen, weil man halt natürlich ein bisschen fürs Ego sich ein bisschen, also der eigentliche Sport rückt so ein bisschen, dieses sportliche Ziel rückt ein bisschen im Hintergrund, würde ich mal so sagen. Und ich komme halt auch noch aus der Zeit, aus meiner Juniorenzeit noch war es noch so. Da haben wir halt, da sind halt die Jungs zum Wettkampf gefahren und da war überhaupt nicht der Hintergrund, ey, ich hole da irgendwie was raus für mich, sondern ich habe da Bock drauf, ich will einfach mich messen und ich freue mich, wenn ich deutscher Meister bin und wenn ich 3 Monate später in der Sportrevue einen kleinen Furzel-Ausschnitt da drin habe, so, dann schneide ich den aus und hänge den bei mir auf dem Kühlschrank an der Wand, so ungefähr, oder zeige den meiner Oma oder meiner Mutti, so ungefähr. So eine Randgruppe ja. War das. Ich weiß noch, wie ich dann damals 2002 deutscher Meister wurde, bei den Junioren. Und dann bin ich in meinem Kiosk da, im Schlossparkcenter, so in so einem Center, war ich dann immer da, habe ich das Ding da aufgemacht und habe gekauft und der Typ, und ich war auf der Startseite, wie heißt das, auf dem Titelbild mit drauf und habe dann das Heft da für 7,99 bezahlen wollen. Und der Kollege da, der mich dann schon kannte, dass ich das Heft da auch immer schon so gekauft habe, hatte mich dann erkannt und sagte, das bist ja du. Und ich dann so, ja, und so, dann war man schon so irgendwo ein bisschen stolz, weißt du, und so ist das damals, muss ich vor. Das war damals das Instagram, heute muss man sich dann mal so durch den Kopf gehen lassen, so, ne? Oder die Flex. Ich hab dann danach sogar nach dem Gesamtsieg bei der Junioren 2002, wurde ich dann angerufen von der Redaktion und durfte dann so für die Flex Zeitschrift 2-3 Seiten da, wurden dann von mir, wurde ich dann besucht und wurde ich dann fotografiert und interviewt und waren dann so ein Artikel dann drin in der Flex-Zeitschrift. Ne? Da war man dann stolz so und hat man sich gefreut, sag ich mal. Aber man hat so wirklich davon irgendwie sonst weiter gar nichts gehabt, außer dass man halt, wie gesagt, ein bisschen angeben konnte, sag ich mal so, ne? Ja, und das hat sich so ein bisschen geändert, dass natürlich heute so immer der finanzielle Hintergrund für viele oder mehr da die Profikarte oder der Sport allgemein. Oder auch, also wie gesagt, manche machen ja auch Fitness oder Bodybuilding oder Sport einfach, um irgendwie Influencer zu sein und einfach irgendwie da ein bisschen, ne, so ein Sam Sulek damals, glaube ich, der hat ja auch, wer weiß, ob der überhaupt diese Profikarte so richtig anvisiert hat. Vielleicht hat er das ja irgendwann aus dem Effekt einfach so gesagt, oh, ich versuch's auch mal. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, so heute hat sich das auf jeden Fall sehr stark verändert zu früher, sag ich mal, zu vor 20 Jahren.
Ja. Stichwort verändert zu früher. Wir hatten ja damals nicht die Situation, dass die NPC im Amateurbereich überhaupt irgendeine Rolle in Europa oder in Deutschland gespielt hätte, sondern es gab ja damals im Wesentlichen DBFV und NABBA NAC ab 1999, würde ich sogar sagen, stärker NAC nach der Spaltung. Wie hast du das miterlebt, dieses... Ich bin Wettkampf-Bodybuilder, was ist mein Ziel? Du hast schon gesagt, es war ein Ziel, deutscher Meister zu werden oder so. War es damals überhaupt präsent, dass man in absehbarer Zeit mal neben irgendwelchen Profis steht und um eine Olympia-Quali kämpft?
Nee, bei mir war das jetzt damals, also klar, wo ich noch Junior war, war dann schon so mein Ziel, auch mal gerne, oder hätte ich auch gerne, wäre ich auch gerne Profi geworden. Da war ja auch die 212-Klasse noch gar nicht gegeben. Aber ich habe dann so auf so Leute, wie gesagt, wie Ronny Rockel habe ich dann hinaufgeschaut und habe mich dann so mit meiner Linie, mit meiner körperlichen Verfassung da identifizieren können und habe gedacht, so ja, so ein bisschen Ronny Rockel könnte ich schaffen in die Richtung, er ist so groß wie ich, liegt so knapp, was hat er gehabt damals, 100 Kilo Wettkampfgewicht und da habe ich so gedacht, das könnte ich schaffen. Das war so mein Ziel und ich habe, wie gesagt, damals habe ich ja dann auch schon NRC auch gestartet sogar. Bin ja Juniorenweltmeister beim NRC geworden und bin ja dann wieder zur IFBB zurück. Und bin dann deutscher Meister. Ich hatte dann meistens so die Wettkämpfe gemacht, so zwischen 90, so wie eigentlich so wie heute, so zwischen 90 und 95 Kilo Wettkampfgewicht hatte ich dann immer gehabt. Ne? Und da habe ich gesagt, da habe ich dann irgendwann, ja, wie gesagt, dann irgendwann habe ich dann.
Das war beim, wie groß bist du, Steve? Das war beim NRC Body 2 oder was war das dann?
Ich habe NRC eigentlich in meinen Junioren, dann war ich schon raus. Ich war dann als Junior noch bei den Männern gestartet, war ich Body 3 sogar. Ich bin bis 1,72 bin ich gewesen. Ja. Genau, ich bin 1,72 bin ich. Also ich war immer Männer, bei dem NRC war ich Männer 3. Weil ich weiß damals.
Mittlerweile haben sie nur die 1 und 2 noch hier.
Ja, ja, 1,75 drüber und drunter.
Also national, international haben sie teilweise
international 3. Ist es noch 3, genau.
Ja, ja. Sowas. Ja, genau. Ja.
Für alle, die das nicht auf dem Schirm hatten oder haben, da ist ja Steve sozusagen 10 Jahre, bevor er Profi wurde, schon bei NABBA NRC DBV gestartet und war ein, ja, möchte sagen, Urgestein des Amateur-Bodybuildings.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, wie lange das schon ist bis heute. Was sind denn deine Ziele jetzt in der aktuellen Saison? Du bist jetzt wieder auf Tuchfühlung, bist ja nun Profi, hast auch schon mal, das wissen vielleicht manche gar nicht mehr, auf dem Olympia gestanden, in einer finde ich, Bestform.
Naja,
was ist dieses Jahr noch geplant?
Naja, erstmal nochmal, wenn ich mal nochmal kurz anteasern, wegen damals, das wissen ja auch gar nicht viele, oder das ist auch jetzt nichts mehr wert heute, aber damals war das auch schon, so bin ich dann bei mir in Schwerin, ganz stolz in die Schweriner Landeszeitschrift, Zeitung gekommen, bin ja dann auch Juniorenweltmeister geworden bei dem NRC damals und bin dann ja auch beim NRC auch irgendwie, was war das, auch Vize-Weltmeister geworden, irgendwie sowas, 2005 oder so, ja, genau. So war das dann. Also, na egal, das war nochmal. Und dann, wie gesagt, war ich ja 2019 beim Olympia, 2012 Klasse. Und 2021 oder 22, glaube ich. Ne, 21, glaube ich. Ja, irgendwie so. Ja, zweimal war ich denn da. Ja, und jetzt bin ich alt, 44. Und jetzt, ja, wie gesagt, ich bin ja kein Träumer, ich bin ja Realist. Also ich würde jetzt für die Saison, will ich einfach nochmal mitmachen und schauen. Ich habe jetzt, wie schon gesagt, leider eben auch nicht, bin ich jetzt mit einem riesen Off-Season-Gewicht da in die Prep, wie es heute so schön heißt, gestartet. Und jetzt habe ich auch beim Wettkampf nur 92,5 gehabt und war eben hinten auch noch nicht fertig, überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt abgezogen, sag ich mal, gebe mir jetzt gerade Mühe und gebe jetzt nochmal Hackengas und will nochmal in New York ein bisschen was, 2 Kilo, 3 Kilo abschmeißen. Dann bin ich vielleicht bei 90 Kilo näher. Und dann ist es natürlich schwierig, da mit den Jungs mitzuhalten bei 2,12, wenn da einer kommt um die Ecke, der ein bisschen nochmal kleiner was als ich ist und dann die 96 Kilo ausfüllt. Ne, das muss man eher realistisch betrachten. Aber wie gesagt, wenn ich dann in New York die Top 10 da noch, also wenn da wirklich viele nochmal kommen und wir nicht wie jetzt bei der FIBO nur 6 Leute am Start sind, sondern eben auch mal so, weiß ich, 15 Mann und ich davon 15 meinetwegen 9. oder 10. werden würde, bin ich auch ganz schon zufrieden damit, sag ich mal. Und für mich ist es ja auch mehr jetzt darum, einfach
wieder ein bisschen... York ist in 2 Wochen, ja.
Genau. Ja, in 2 Wochen und...
9. 10. Mai, sowas rum.
Und für mich geht's einfach mehr da so jetzt darum, einfach nur mal dabei zu sein und wieder reinzufinden ins Geschehen so ein bisschen. Also ne, ich werde dann auch weiter nochmal vielleicht machen, wenn es dann, wenn ich, also nach New York werde ich dann weiter entscheiden. Wenn ich da nicht total dünn aussehe und da total lost in der Klasse mich sehe, dann werde ich noch weiter zur M-Pro Classic, dann nach Spanien wahrscheinlich. Dann nochmal, wenn das weiter so, ist nochmal, glaube ich, in Portugal ein Wettkampf noch. Das sind noch schöne Wettkämpfe, die sind nicht ganz auch so weit. Die würde ich dann noch in Betracht ziehen, aber ansonsten würde ich mich nochmal in so eine Off-Season begeben und dann vielleicht nochmal schauen, dass man nächstes Jahr nochmal kleine Kilos mehr kommt und dann, ja, ich meine, es wird nicht leichter im Alter, das habe ich jetzt auch gemerkt, wie gesagt. Und, aber wie gesagt, man soll ja trotzdem ein bisschen kleinste Träume nochmal haben und auch kleine Motivation habe ich immer noch so. Ja.
Und sag doch mal vielleicht, was war dein schwerstes Stageweight?
Mein schwerstes Stageweight? War genau mit 96, also da bin ich morgens bei der New York, 2018 bei der New York Pro. Da ist ja das Gute immer, bei der New York ist morgens um 10 das Wiegen und um 11 kommst dann auf, muss 11, 12 muss dann auf die Bühne so mäßig, so ungefähr. Kurz vor, da hatte ich dann genau 96,2, da hat der Kollege noch ein Auge zugedrückt. Normalerweise hätte ich mal einen Schlüpper ausziehen müssen, aber der hat dann gesagt, gut, alles okay und das ist sein Gewicht. Also eine 96,1 darfst du haben und dadurch 96,2, das war dann so mein höchstes Gewicht. Und in Portugal, da, also damals in Portugal, wo ich einen zweiten gemacht habe, einmal war ich auch so beim Wiegen davor irgendwie, was war das, 95,9 oder sowas irgendwie.
Ja. Hast du also im Endeffekt, kann man sagen, wenn jetzt du jetzt noch ein, zwei Kilo runter machst, damit du die 100% drin hast, fehlen dir 5, eher 6 Kilo zur alten Form sozusagen, die du dann in der Offseason natürlich jetzt erstmal wieder aufbauen willst, um dann auch ein besseres Gesamtpaket in der nächsten Saison da einfach zu bringen. So kann man es, glaube ich, so wir hatten ja schon Backstage gesprochen bei der FIBO.
Ja, ja, genau.
Das ist so ein bisschen der Plan und ich denke mal, das ist dann auch nicht unrealistisch. Was du noch gar nicht, glaube ich, jetzt hier gesagt hast im Gespräch, du hast ja eigentlich erst im September letzten Jahres wieder angefangen, ich sag mal, Bodybuilding auf Wettkampfniveau zu bestreiten, so will ich es jetzt mal formulieren. Na, das heißt, vorher waren die Voraussetzungen gar nicht so, dass man hätte sich verbessern können. Also hast du dann 3 oder 4 Monate Offseason gehabt und bist dann direkt in die Prep reingegangen. Und sprich, hast eigentlich gar keine richtige Vorbereitungszeit gehabt und eine lange Auszeit. Und ich glaube, dafür war dein Paket auf der FIBO gerade von vorne schon sehr, sehr ordentlich. Von hinten haben wir ja schon drüber gesprochen, oder auch hast du jetzt eben auch bestimmt mal bestätigt. Von hinten ging da noch ein bisschen was. Aber ist ja auch ganz normal. Ich sag mal, ich sehe bei den Profis, ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal auch enttäuscht bei den Profis. Ich habe es gestern auch wieder bei Wettkampf gedacht, so, ich bin halt so ein Condition-Fan. Teilweise, ich bin gestern auch wieder kritisiert worden, deine Figurathletin war aber zu hart. Und ich dann auch wieder sage, Leute, hört mal auf mit dem Scheiß. Gibt's nicht so. Ich bin also Fan von Condition. Und für mich kann es eigentlich gar nicht hart genug sein. Ich rede jetzt nicht von Chris Baumann-Härte. Ja, das vielleicht ein bisschen drüber ist, okay. Aber man darf auch schon mal Teilungen in den Beinen haben und so weiter und so fort. Und dementsprechend, das vermisse ich teilweise wirklich. Weil ich glaube tatsächlich, wenn du wirklich Knallgas gibst und diese 5, 6 Kilo draufpackst und wirklich richtig abgezogen bist in der 2,12, dann hast du ja plus Körpergröße minus 100 plus 24 ungefähr bei 1,72. Das ist schon Brett und du hast ja eigentlich ganz gute Proportionen. Ich glaube schon, dass du dann auch mal dich sehr, sehr gut platzieren kannst. Ich glaube allerdings, die haben das Punktesystem nicht bei den 2,12, weil du musst, glaube ich, eine Show gewinnen, oder? Für die Olympia-Quali. Ich bin gar nicht sicher in der 2,12.
Weil ich weiß,
ob da Punkte auch zählen.
Im Sport auch.
Naja, das System mit den Punkten ist ja eigentlich undankbarer. Das mit dem Gewinnen ist schon besser.
Also darüber man muss halt nach Algerien oder Ostbringsang gehen.
Also das ist ja ein Streitthema derzeit. Also das Punktesystem ist ja beispielsweise auch eingeführt worden in der Klassik und dadurch, finde ich, ist es deutlich schwerer geworden, sich in der Klassik für Olympia zu qualifizieren. Ist jetzt ein Wettkampf abzupassen, vielleicht auch in Timbuktu und da durch Glück einen ersten Platz zu machen, das ist einfacher ist das bei 2 Wettkämpfen zu schaffen. Und wenn man jetzt immer einen 2. und einen 3. macht und ein paar Punkte sammelt, das ist ganz spannend zu beobachten. Man kann ja mal reinschauen in diese Listen. Da ist man ziemlich lange noch in den Top 25, womit man qualifiziert wäre. Aber es qualifizieren sich ja auch alle, die zum Beispiel dann 2 Pro-Siege haben. Und danach kommen ja auch alle, die 2x10 Punkte haben, weil sie zum Beispiel auf so einem First-Tier-Wettkampf 2. oder 3. waren. Und da kann man zugucken, wie man nach hinten wandert. Und das hat natürlich den riesen Nachteil, dass man sehr schlecht planen kann. Und wenn man sagt, ich möchte gern 2027 auf dem Olympia stehen und ich bin der Meinung, es wird schon reichen mit den Punkten. Man plant die USA-Reise mit allem, was dazugehört und dann gibt's ja noch so ein paar Lumpensammler-Wettkämpfe kurz vor dem Olympia irgendwo in Brasilien oder in Nordamerika gibt's zum Teil die Dinger wöchentlich. Da kann einem schon noch jemand das Spiel verderben, indem man noch schnell seine 6 oder 7 Punkte irgendwo sammelt und damit in der Top 25 vorrückt und einen selbst rausschmeißt. Also ich glaube, mit der Regelung, ein Profisieg ist eine Quali, das ist natürlich besser. Deshalb ist ja auch eingeführt worden. Die wollten ja unterm Strich weniger Qualifikanten. Ja,
kannst dir mal die bisherigen Pro-Shows anschauen bei NPC News Online. Das sind gefühlt nur Shows in den USA. Das ist gefühlt nur sind da 2 Shows. Das ist echt wild, wie die verteilt sind.
Ich habe jetzt in der Wellness mitverfolgt und da war ja Maria, glaube ich, immer noch in der Top 25, aber wir können jetzt halt zuschauen, wie sie hinterwandert.
Ja, aber die 2,12 ist ja auch, also was denn halt so, wo du sagst, am meisten ist denn, wo das dann so schlimm ist, ist ja die Klassik Physik, wo sie ja abschaffen wollen, das Ganze. Ne, dadurch, aber wie gesagt, 2,12, wenig Wettkämpfe statt, ne, halt, das ist da nochmal eine andere Nummer, sag ich mal. Und wie gesagt, aber mir geht's ja gar nicht, darüber habe ich auch noch gar keine Gedanken gemacht. Meine Motivation liegt ja gar nicht jetzt daran, 2026 das zum Mr. Olympia zu schaffen. Ich bin schon zufrieden, wenn ich einfach, oder eigentlich kann ich jetzt schon zufrieden sein, dass ich einfach wieder geschafft habe, auf die Bühne zu kommen, wieder zurück und einfach gut aussah. Das war mir mein Ziel und
ich habe es gerade noch mal offen, aber es ist so, wie du gedacht hast, wahrscheinlich auch schon. Also 2012 ist noch so, wie es früher war. Also ein Profisieg wäre die Quali. Gibt kein Punktesystem und gibt auch nicht die zwei Siege, die erforderlich wären, wie in der Klassik.
Na gut, ja. Ja, wie gesagt, ist mir okay, auch.
Dann musst du eine Show gewinnen. Ja. Ey, ist doch scheiße, hau sie alle weg.
Egal, ist auch nicht so
wichtig. Hast du eigentlich mal über das Thema Masters nachgedacht, Steve?
Ja, da wurde ich angesprochen jetzt. Wie gesagt, nächstes Jahr wäre ja dann die Masters in Rumänien. Und wenn man die dann gewinnen würde, dann würde man ja auch automatisch auch für den normalen Mr. Olympia qualifiziert sein. So war das gewesen. Aber na, muss ich
ganz ehrlich. Das wusste ich doch gar nicht. Unschlüss.
Das wusstest du gar nicht?
Das wusste ich gar nicht. Das ist aber auch nicht schlecht eigentlich, oder? War eine valide Option.
Ja, das gab's schon. Das hat schon damals der wie heißt der? Der zuletzt hat doch der Haidate Yamagishi das gewonnen. Vor zwei Jahren. Also das ist ja alle zwei Jahre.
Hidetana Yamagishi.
Genau. Hidetana, genau. Der hat praktisch letztes Jahr das Ding gewonnen, glaube ich, oder so. Und ist dann auch qualifiziert gewesen.
Weil machen die Masters nur alle zwei Jahre? War das nicht auch jährlich geplant ursprünglich mal?
Ja, irgendwie so. Also dieses Jahr ist sie zum Beispiel nicht in soweit ich weiß.
Okay, krass.
Ja.
Ich find's eh schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es hätte doch eine viel höhere Relevanz, wenn man zwei normalen Olympia mit dazu packen würde als zusätzliche Klasse. Dass man sagt, okay, die Masters starten auf der normalen Olympia in der Masters-Klasse, macht's vielleicht als Vorprogramm und der Gewinner darf auch bei den normalen mit dazu. Ne? Wie bei den Amateurshows, wenn du jetzt, keine Ahnung, bei Arnold Classics Amateure die Pro-Card gewinnst, da ist am nächsten Tag bei den Profis mit dazu. So ist ja eigentlich ja ganz cool, weil ich sag mal, diese Masters Pro-Cards, die verteilen sie jetzt doch immer mehr. Ja, also ich habe jetzt auch im Herbst geplant mit Athleten von mir, weil ich habe sehr viele Masters-Athleten, nach Mailand zu gehen. Und da diese, das ist ja die größte Masters-Amateurshow der Welt, kann man sagen. Und das heißt, der Anreiz ist größer, es gibt mehr Athleten, die dort starten wollen. Und wenn man das so ein bisschen aufwerten möchte, ist immer die Frage, ob es sinnvoll ist. Es gab ja auch teilweise sehr kritische Aussagen über Masters Bodybuilding. Ich meine, wir sind alle drei jetzt Masters im Alter über 40, sage ich jetzt mal. Aber ich sag mal, es geht nur mal, wir haben es gestern auch gehabt in Trossingen. Mein Athlet war 62, der hat sich gestern durchgesetzt und hatte einen Gegner von Tobias Roth, ein Athlet, der war, ich glaube, 71, mit 71 auf der Bühne und sah richtig gut aus.
Hab ich gesehen, also,
der Trend geht, ich glaube, LAC hat auch mal diskutiert.
Ja.
Hast du gesehen? Und LAC hat ja auch mal diskutiert, die Masters über 70 sogar einzuführen wieder. Also der Trend geht ja hin und vielleicht kann man dem das Ganze ein bisschen aufwerten, dass man zum normalen Olympia dazu packt. Dann ist vielleicht für dich der Anreiz auch größer, weil ich glaube, du willst eigentlich gar nicht Masters, wenn du auf dem richtigen Mr. Olympia willst. Aber wenn die Masters jetzt auf dem richtigen Olympia wären, ja, also als Vorprogramm und man könnte sich da noch qualifizieren für den richtigen Mr. O, wäre der Reiz ja wahrscheinlich für dich auch wieder ein bisschen größer.
Naja, also ich gehe nur von, also der jetzige Reiz für mich ist gar nicht, also ich sehe mich noch nicht, ich selber kenne ja meinen Körper ganz gut selbst und kann ihn auch sehr gut selbst noch einschätzen und ich selber sehe mich dann, genau wie du vorhin schon sagst, mich da noch nicht so als Master, ich brauche halt einfach nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit. Also ich sag mal so, wenn ich hatte jetzt halt noch auf Season-Gewicht von einem Start von 108 Kilo, so war das. Ich hatte ja dann so im September so angefangen, wieder da so richtig von so ein bisschen so haarigen sommermäßigen
das Bild habe ich gesehen.
Handfigur, Body aller was weiß ich, was habe ich da 90 Kilo gehabt. Bin ich ja dann erstmal hoch mit dem Gewicht so auf Stück für Stück 100 Kilo, dann war ich schon ein bisschen rund und dann habe ich so 108 gehabt und dann habe ich schon aber eben Probleme gehabt noch wieder noch mehr zu fressen, essen müssen zu müssen. Und da ging dann nachher nichts mehr. So, da war dann auch, dann, wie gesagt, habe ich dann, und damals in guten Zeiten, wo ich dann diese 96 ausgefüllt hatte, da habe ich ja noch Off-Season gehabt von 119, 118 Kilo ungefähr. Also 10 Kilo nochmal mehr. Mhm. Bei gleicher Form in etwa so, ne? Also die brauche ich schon, wenn ich jetzt einfach, wie gesagt, nochmal so richtig eine gute Off-Season von, ich habe ja dann, wie gesagt, 3 Monate, also September, Oktober, November und im Dezember, Mitte Dezember habe ich schon angefangen mit der Diät. So. Das waren ja 3 Monate gerade mal so Off-Season. Dann lass mich mal so in 6, 7 Monate, 8 Monate so eine Massephase machen und dann kommt Mr. Masse auch in massigeren Kilos wieder zurück, sag ich mal so. Also so schätze ich meinen Körper nochmal ein, dass da nochmal ein bisschen auch die Beine wieder, wurde ja jetzt auch gesagt, dass ich die Beine auch schon ein bisschen abgefallen sind. Die habe ich jetzt auch leider sind mir die auch verletzungstechnisch, hatte ich mich so ein bisschen da, also das muss ich schon ein bisschen bemerken im Alter. Ich werde verletzungsanfälliger. Das merke ich so, aber sonst muss ich sagen, ist noch alles gut zustande. Da gibt's ja welche, die haben dann schon Schulter-OPs und Trizeps-Abrisse oder Brust oder dies oder das oder können nicht mehr dies und das mal. Ich mache ja noch hier French absenken heißt es noch bei mir. Hier ab French Press kann ich noch machen hier für die Ellbogengelenke hier so, weißt du? Stirn drücken, sowas kann ich noch, da habe ich hier nicht irgendwie, dass mir irgendwie was wehtut oder den hier machen oder das oder Kniebeuge mache ich noch, ohne dass mir die Knie wehtun oder der Rücken, Nacken drücken, all so eine Hardcore-Übung, Ballerübung, die kann ich ja alles noch machen, so, weißt du? Und ja, wie gesagt, wenn ich dann wieder da im Gange bin und das alles, dann bin ich schon der Meinung und bin ich auch optimistisch, dass ich da nochmal für 2027 angreifen könnte und dann bei den freshen Jungs nochmal auch für ein bisschen Ärger sorgen könnte, sag ich mal. Und das ist halt auch meine Motivation, so, weißt du? Man muss ja ein bisschen noch Bock haben und ein bisschen Motivation und ein bisschen sagen. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der sich sagt so, ja, ich suche mir jetzt da, wie du sagst, in Timbuktu die Meisterschaft aus, ich will unbedingt gewinnen. Ich bin lieber so, ich möchte lieber jetzt auch in New York, würde ich mich halt freuen, wenn da ein paar Gute am Start sind, wenn das jetzt ein volles Teilnehmerfeld wird, als wenn da jetzt nur 6 Mann wieder da am Start sind und ich jetzt da meinetwegen von 6 jetzt den 4. mache und da die Hälfte nur nicht so gute Leute sind halt, weißt du? So, das ist meine Motivation. Ja, deswegen macht man auch den Sport, weil man sich ja auch messen möchte.
Ist ja nicht so voll.
Nee, genau, ja, also.
Ja, ja.
Und bis jetzt, man guckt ja auch,
nicht so krass wie die Teilnehmer.
Ja, man guckt ja manchmal hier beim Internet, hier beim Instagram, hier dieser Bodybuilder Without Border. Der Junge, der hat ja immer da die Jungs, die so Vorbereitung stehen, dann steht da 8 weeks out, 6 weeks, 2 weeks out von das und das. Und da habe ich so ein bisschen beobachtet, mal New York ist da nicht so viel bei auf dem Zettel bei manchen, ne? Also sieht auch da bisher ein bisschen klamm aus so. Aber wie gesagt, ich hab Bock da mitzumachen, ist ein geiler Wettkampf. Und mal schauen. Ne? So, und ich bin selber gespannt, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen Gas gebe, ob ich nochmal den Arsch ein bisschen frei kriege und das auch der Rücken nochmal da und so weiter. Wie das dann nochmal ausschaut so.
Wo bist du kalorienmäßig aktuell?
Ja, bei mir ist immer so, ich muss auch, oder jetzt erst recht sowieso, jetzt das habe ich sowieso erst gemerkt, ich muss halt Kohlenhydrate sparen, um richtig hart zu werden. Also um ich habe manchmal Tage, wo ich jetzt auch schon letztes Tage gab 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag so und Eiweiß hoch dann halt, was sind das dann? 1800 Kalorien mal. 1600, 1800.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, du warst, glaube ich, immer unter 2000 sogar oder so. Ja.
Ja. Was denn?
Ich kriege das immer so oft zu hören, oh boah, ich habe aber nur noch. Habe aber nur noch 1800 Kalorien bei so 70 Kilo Lifestyle-Ketten. Ja, ich habe 1800 Kalorien, ist aber hart. Da sage ich immer, ich kenne Profis, die haben nicht mehr wie 1800 Kalorien. Was sollen die denn sagen? Die haben 20, 25 Kilo Muskeln mehr als du, ja? Ja. Und das war, glaube ich, jetzt bewusst gefragt, weil das kann ich jetzt immer wieder, die schneide ich mir jetzt raus und werde die immer wieder, wenn ich so eine dumme Frage bekomme, werde ich die immer wieder rausschicken. Guck mal hier.
Ja, wie ich sage, jeder das. Bei mir ist auch schon, war es auch schon immer ein bisschen so,
ja,
dass ich hinten frei werde, dass ich hinten den Rücken und den Arsch frei kriege, so ein bisschen, muss ich auch leider ein bisschen vorne wahrscheinlich ein bisschen Volumen verlieren oder so dann. Oder opfern, sag ich mal so, weißt? Also das wird natürlich so, das sehe ich schon so kommen, dass ich natürlich dann in New York vielleicht wieder vorne rum oder die Beine oder irgendwie da ein bisschen Volumen verliere, aber dafür wird sich das dann hinten wieder gut machen, dass dann da hinten ein anderes Bild zu sehen ist, als jetzt bei der FIBO. Und manchmal ist es ja auch sogar so, wenn es dann härter ist,
mal besser aussieht.
Wenn es dann härter ist, wirkt es ja auf der Bühne manchmal auch mehr, weißt du, wenn es richtig abgezogen ist.
Ne? Ja. Oft so, ja.
Ja, ich bin selber wie gesagt gespannt und das ist ja auch, wie gesagt, ein bisschen, es ist ja auch der Spaßfaktor, dass man auch ein bisschen nachher zum Wettkampf dahin fährt oder hinfliegt. Und nicht weiß, was einen erwartet, so ein bisschen. Und auch irgendwie selber, naja, manchmal überrascht ist, positiv oder negativ, eben auch, das ist das Game. Ne, beim Boxen ist es so, da hast halt, kannst so kommen, bei uns ist es so, dass, beim Boxen musst du dich auf den Gegner einstellen, bei uns
mehr,
auf
uns selbst. Mehr Varianten, die rauskommen könnten.
Ja.
So. Genau, so. Wir kriegen die Meldung, der Speicher des Geräts von Steve ist fast voll. Aber ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt auch ganz gut erschöpft. Ja. Steve, wir drücken dir ganz fest die Daumen für die Saison. Wir werden es natürlich weiterverfolgen. Für alle, die hier zugucken, unterstützt Steve, wo auch immer er landet, und abonniert ganz wichtig seinen YouTube-Kanal. Dann bleibt ihr da auf dem aktuellen Stand und könnt die Reise mitverfolgen.
Also jetzt kommt andauernd, dass ich
muss ich mir jetzt raus. Vielen Dank, Steve, dass du das heute noch kurzfristig
war mir eine Ehre.
Mitgemacht hast. Bleib unbedingt online mit dem Gerät, ansonsten ist die Aufnahme weg.
Ich bin hier.
Und dann gern beim nächsten Mal mit mehr Speicherplatz und mehr Zeit für uns.
Ja, Formvideos muss ich löschen hier. Von der Form hier von Peter Nord.
Muss ich
löschen.
Okay.
Oder die schicken mir gerade hier bei WhatsApp.
Sascha,
bei WhatsApp.
Steve, das hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Kommentiert fleißig. Was sagt ihr zum Comeback von Steve Bentin? Wo möchtet ihr ihn noch antreten sehen? Soll er gleich bei den Masters starten oder sagt ihr, er muss nochmal bei den jungen Leuten aufmischen? Würde uns interessieren. Und dann sehen wir uns bald auf diesem oder auf Saschas Kanal bei einer neuen Folge Doc Talk wieder. Bis dahin.
Bis dann. Danke. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss. Danke.